Ein Zusatz nochmal zum Thema Personalabbau. Sie haben ja gesagt, das soll durch den ganzen Kegel durchgehen. Und ich würde jetzt gerne nochmal wissen, wie man sich das praktisch vorzustellen hat, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Wenn Generale abgebaut werden, kann man sich vorstellen, jemand, der schon 58 ist und in der Bundeswehr dient, sozusagen, das braucht keinen großen Aufwand, um diese Stelle einzusparen. Aber es wird ja niedrigere Dienstgrade und Stellen in der zivilen Verwaltung geben, wo Leute möglicherweise noch 10, 20 Jahre vor sich haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schafft man die aus der Struktur raus?
Das ist eine große Herausforderung. Wir werden dazu extra ein eigenes Projekt einrichten, was sich darum kümmert. Man muss unterscheiden. Bei den zivilen Mitarbeitern, Zielgröße 55.000, jetzt arbeitende 68.000, jetzt bezahlt 104.000. Bei diesen zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es so, dass aus Gründen des Altersaufbaus in den nächsten Jahren 3.000 bis 4.000 pro Jahr ausscheiden. Und es gibt seit 10 Jahren einen Einstellungsstopp. Da ist es also rein rechnerisch eigentlich kein Problem. Wir warten nur zu. Faktisch ist es natürlich ein Problem, weil die Falschen gehen und die Richtigen nicht da sind. Und jedenfalls nicht an der Stelle. Deswegen müssen wir dort einen Einstellungskorridor einrichten, die den Personalabbau machen und gleichzeitig umstrukturieren. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, rein zahlenmäßig nicht das größere Problem. Was die Soldaten angeht, so muss man wiederum unterscheiden zwischen den Berufssoldaten und den Zeitsoldaten. Wir haben jetzt ungefähr 188.000 Zeit- und Berufssoldaten in den Streitkräften von insgesamt 221.000. Von diesen 188.000 Zeit- und Berufssoldaten sind rund 56.000 Berufssoldaten. Der Rest sind Zeitsoldaten. Sodass der Abbau von Zeitsoldaten auch wiederum etwas leichter ist als bei den Berufssoldaten. Man wird dem einen oder anderen sagen können, wie wäre es, statt 12 Jahre nur 8 Jahre zu bleiben. Oder nur 6 Jahre. Dafür gibt es eine besondere Umschulung. Dafür gibt es eine besondere Brücke vielleicht in einen Arbeitsplatz außerhalb der Wirtschaft. Das ist auch noch vielleicht leichter. Besonders schwierig wird es bei den Berufssoldaten. Dort gibt es ja relativ frühe Grenzen, in den Ruhestand zu gehen, je nach Dienstgrad unterschiedlich. Und dort ist es sicher für einen Mitte-40-jährigen Diplom-Ingenieur, der sich mit Getrieben auskennt oder Turbinen, wenn er in Baden-Württemberg sitzt, überhaupt kein Problem, in der Wirtschaft eine Arbeit zu finden. Wenn er ein anderes Profil hat und ist in einer anderen Gegend von Deutschland tätig, wird es schwierig. Und da müssen wir als Teil eines Reformbegleitprogramms, habe ich das in der Rede genannt, schauen, wie wir dort individuelle Lösungen finden. Das ist eine große Aufgabe. Die ist natürlich noch nicht beantwortet, aber das wird sehr schwierig werden. Das ist mir wohl bewusst.
Darf ich dazu noch eine Nachfrage stellen? Wenn man jetzt sozusagen die ganzen natürlichen Abgänge durch Pensionierung und Verrentung abzieht und die auslaufenden Zeiten der Zeitsoldaten, haben Sie eine grobe Vorstellung davon, wie viele dann noch übrig bleiben? Sind das eher 10.000 oder sind das eher 5.000, die tatsächlich raus müssen in andere?
Das hängt jetzt von der Feinplanung ab, aber ich habe die 188.000 nicht ohne Grund genannt, weil es die Vergleichszahl ist zu den angestrebten 170.000 Zeit- und Berufssoldaten, sodass das zwar viele Menschen sind, aber jetzt nicht so gewaltig, wie man vermuten würde, ist von 250.000 Plan auf bis zu 185.000. Denn da verbirgt sich eben eine unterschiedliche Personalstruktur. Aber wie sich das jetzt auf Zeit- und Berufssoldaten jeweils aufteilt, kann ich heute noch nicht sagen.
Gehen wieder auf die rechte Seite, der Kollege.
Franklin Schad, Kieler Nachrichten. Herr Minister, Sie haben ja als neue Formel für den Gesamtumfang ausgereicht, 170 plus 5 plus X. Ja. Jetzt steht ja hinter dem X ein dickes Fragezeichen. Also es sieht ja so aus, dass die Freiwilligen nicht da sind. Wie bildet sich das auf den Umfang der Teilstreitkräfte ab? Wird es da zu weiteren großen Reduzierungen kommen, beispielsweise bei der Marine?
Nein, wir planen ja mit 170 Zeit- und Berufssoldaten 175.000 Zeit- und Berufssoldaten, einschließlich Reservisten. Darin ist auch der Rekrutierungsbedarf enthalten. Das sind nach den Planungen 15.000 pro Jahr. Das waren bei der früheren Zahl von Zeit- und Berufssoldaten 20.000 pro Jahr. Wir können also den jährlichen Erneuerungsbedarf, von Zeit- und Berufssoldaten reduzieren. Die Bewerberlage dort ist gut bis sehr gut. Wir hatten dort ein Verhältnis von 1:3. Wir hatten bei den Offizieren, meine Damen und Herren, ein Verhältnis von 1:5. Knapp 1:5. Also wir haben einen genommen von 5 Männern und Frauen, die Offizier werden wollten. Das ist international eine sehr gute Zahl. Auch die ersten Monate des Jahres 2011 zeigen, dass diese Zahlen gut bleiben. Deswegen ist dieser Rekrutierungsbedarf, so scheint es, sichergestellt. Das Problem, weswegen ich auch die Zahl von 15.000 auf 5.000 plus x reduziert habe, ist, wie vielen jungen Menschen, Männern und Frauen, können wir schmackhaft machen, wie viele davon können wir überzeugen, für ein Jahr oder bis zu 23 Monate im freiwilligen Wehrdienst zu uns zu kommen. Und da gehe ich lieber auf die sichere Seite, wie geschildert. Wenn wir dort jetzt auf 5.000 sichere gehen und jeden zweiten nehmen, dann brauchen wir dafür auch noch einmal 10.000 Bewerber. Das hieße, wir brauchen für die Zeit- und Berufssoldaten und für die 5.000 freiwillig Wehrdienstleistenden zusammen 45.000 plus 10.000 macht zusammen 55.000 Bewerberinnen und Bewerber. Von einem Jahrgang zukünftig von 310.000 bis 320.000 pro Geschlecht. Das ist viel, aber möglich. Ich möchte aber, wenn wir diese Erwartung übertreffen, diesen jungen Frauen und Männern nicht sagen, schade, du kannst leider keinen freiwilligen Wehrdienst leisten, sondern ich möchte ihnen sagen, du bist herzlich willkommen. Wir finden einen Platz für dich. Und wenn es dann 1.000 mehr sind, freue ich mich. Und wenn es 9.000 mehr sind, freue ich mich erst recht. Und das erhöht vor allen Dingen auch die Rekrutierungsbasis für die übrigen. Wir haben jetzt von den Wehrpflichtigen rund 40% des Rekrutierungsbedarfs für die Zeit- und Berufssoldaten aus den Wehrpflichtigen gewonnen. Wenn wir jetzt aus den freiwillig Wehrdienstleistenden eine ähnliche Quote haben, erhöhen wir, verbreitern wir das Potenzial, aus dem wir auch Zeit- und Berufssoldaten, die geeignet sind und gerne kommen, gewinnen. Und das möchte ich gerne. Und im Übrigen ist die Zukunft offen. Das heißt, ich weiß es nicht, wie viele kommen. Aber ich glaube, mit den Planungen 5.000 plus x sind wir jetzt auf der sicheren Seite.
Zusatz nochmal, weil ich im Kopf rechne und zugegebenermaßen nicht so schnell bin. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass es bei den geplanten Umfängen für die Teilstreitkräfte bleibt oder bleiben kann.
Ja.
Okay. Wunderbar. Herr Kollege.
Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Minister, ich habe noch mal eine Frage zu den Standorten Bonn-Berlin. Wie ist denn Ihre aktuelle Tendenz dazu? Wollen Sie an der Zweiteilung eher festhalten oder haben Sie schon die Ahnung, dass die Zweiteilung der Ministeriumstandorte nicht zu halten sein wird? Und für Sie als gebürtigen Bonner, womit wollen Sie für den Fall, dass alles nach Berlin geht, Ihre Heimatstadt abfinden?
Zu der Schlusssequenz Ihrer Frage möchte ich sagen, Bonn ist meine Geburtsstadt, meine Heimatstadt ist Dresden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zur Sache selbst, ich habe ja dazu vorgetragen und möchte es wiederholen, wenn es dort Handlungsbedarf gibt. Ich füge jetzt noch aber letztmalig zu dem Punkt hinzu und es ist vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich, dass es diesen Handlungsbedarf gibt. Dann möchte ich das zunächst in der Bundesregierung und dann mit der betroffenen Region erörtern und dann Ihnen in der Reihenfolge.
Herr Kollege.
Herr Minister, Markus Obermann vom Bayerischen Fernsehen. Was glauben Sie, was muss ich oder was kann ich heute oder was wollen die bayerischen Zuschauer heute von mir in den Nachrichten erfahren? Ich muss was zu Bayern sagen. Was kann man sagen? Sie wollen keine Zahlen benennen und auch nicht, welche Standorte betroffen sind, aber was können Sie denn heute verraten und mit an die Hand geben?
Was kriege ich denn für einen Tagessatz von Ihnen, wenn ich Ihnen das
Ich lade Sie auf ein Eis und einen Kaffee ein.
Gut, das ist noch im Rahmen der Sozialadäquanz, das darf ich, glaube ich, noch annehmen. Ich habe natürlich auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer gesprochen, zweimal. Und ich glaube, das war ein gutes Gespräch. Es ist wichtig, dass die Begründung für ein Standortkonzept nicht von den Standorten ausgeht, sondern von der sicherheitspolitischen Lage und von den Fähigkeiten, die wir brauchen, nach klaren, transparenten Kriterien. Wahr ist auch, dass es zwei Bundesländer gibt, die einen deutlich überproportionalen Dienstpostenanteil pro Einwohner haben. Das Land mit dem höchsten Dienstpostenanteil ist Schleswig-Holstein, 9,1 Dienstposten pro 1.000 Einwohner. Das zweithöchste Land ist Bayern, die Zahl habe ich jetzt nicht im Moment im Kopf, aber mit Abstand den zweithöchsten Anteil. Deswegen verstehe ich die Sorgen dort in besonderer Weise. Andererseits muss man sehen, dass auch andere Bundesländer sagen, wenn es zwei gibt, wo besonders viel ist, dann kann das ja nicht heißen, dass bei uns besonders viel abgebaut wird. All diese Überlegungen spielen im Kopf bei mir nur eine untergeordnete politische Rolle, weil ich das so fachlich wie nur irgend möglich machen möchte. Und das ist, glaube ich, der beste politische Rat, das nicht nach politischen, sondern nach fachlichen Kriterien zu machen. Und das habe ich vor. Also die in Bayern können Sie sagen, Sie werden gut, aber fair behandelt. Gut und fair behandelt, das aber streiche ich. Gut und fair behandelt.
Wunderbar. Herr Mainz, bitte. Hier auf der linken Seite.
Müsste man natürlich alle Bundesländer abfragen, das verkneife ich mir mal.
Ich habe sie nicht im Kopf alle. Ne?
Da steht dem hier sehr drauf, auf dieser Neuausrichtung. Wie viel Gutenberg ist denn noch drin?
Ich versuche es schon wieder. Ich habe in der Rede heute gesagt, die Grundanlage liegt in der Koalitionsvereinbarung. Und Kaltherdo zu Gutenberg hat entschlossen, dieses Problem erkannt und aufgegriffen. Er hat die Weisekommission berufen. In der Weisekommission gibt es eine ähnliche Analyse, wie ich sie gegeben habe. Und er hat dieses große Rad angeworfen. Das ist und bleibt sein Verdienst. Und aus anderen Gründen konnte er diese Arbeit nicht fortsetzen. Und ich habe sie jetzt auf meine Arbeit fortgesetzt. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
So, kommen wir in die zweite Runde. Herr Schütz, bitte.
Herr Minister, wenn Sie durch die Reform der Abteilungsstruktur, wie Sie vorhin sagten, keine Gewinne erzielen können, können Sie denn wenigstens einen Tempogewinn bei der Ausrüstung der Soldaten erreichen? Beispielsweise, dass Sie endlich brauchbare Schlafsäcke, wo auch immer, in Afghanistan oder sonst wo bekommen?
Ich möchte sagen, dass die Ausrüstung der Soldaten im Einsatz deutlich besser geworden ist, als sie je zuvor war. Und das sagen auch alle Soldaten, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist, Herr Mainz, auch ein zweites großes Verdienst von Kaltherdo zu Gutenberg, nicht nur in bestimmter Weise über die Einsätze gesprochen zu haben, sondern auch dafür gesorgt zu haben, dass die Ausrüstung der Soldaten vor Ort wirklich besser geworden ist. Natürlich ist da noch viel zu tun. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten vor zwei Wochen einen dreifachen IED-Anschlag in Afghanistan. Also drei IED-Anschläge, Straßen, Sprengstoffanschläge hintereinander. Dort gegen eine deutsche Patrouille. Dort sind zwei Dingos leicht beschädigt und ein Fuchs hat auf der Seite gelegen. Und der Fuchs ist ziemlich schwer. Es gab dort zwei leicht verletzte Soldaten, die bereits am Abend das Sandzentrum verlassen konnten. Der Generalinspekteur sagt mir, dieser Vorgang bei Fahrzeugen anderer Nationen, auch großer Nationen, hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu circa 8 Toten geführt. Das ist wirklich ein großer Fortschritt, was da in den letzten Jahren erreicht worden ist. Und das kann man auch nicht schlecht reden. Das Beispiel der Schlafsäcke kann ich nun im Detail nicht beurteilen. Ich bin erst 77 Tage im Amt. Ich habe mich mit Schlafsäcken noch nicht beschäftigt. Aber das, und das will ich auch mal sagen, übrigens auch als ehemaliger Innenminister, dass es einen Zustand gibt, dass Soldaten oder Polizisten oder sonst jemand sagt, unsere Ausrüstung ist super und perfekt, wird es nie geben. Und es sind immer nur Annäherungswerte an Wünsche. Es könnte sein, dass das bei Journalisten mit ihren Arbeitsplätzen auch so ist.
Herr Kollege. Ja, ich glaube, ich habe Sie vorhin falsch verstanden mit der Aussage. Hier bin ich, Entschuldigung, hier sitze ich. Ich glaube, ich habe Sie vorhin falsch verstanden mit der Aussage, der Umfang der TSK bleibt. Wenn die Bundeswehr insgesamt kleiner wird, wird die Größe der TSK ja nicht bleiben. Und wenn Sie schon wissen, wie viele Divisionen das Heer hat und wie viel die Luftwaffe haben wird, nämlich null, wissen Sie vielleicht auch schon, wie groß die einzelnen TSK- und Org-Bereiche sein werden?
Ja, ich habe die Zahlen ungefähr im Kopf.
Sagen Sie die uns?
Nein, weil ich sie jetzt so im Kopf habe, dass ich vielleicht eine falsche Zahl nennen würde. Aber hinter dem 170.000er Modell für die Zeit um Berufssoldaten verbirgt sich ein bereits von den Teilstreitkräften entwickeltes Fähigkeitsprofil und Größenordnungen. Allerdings, auch das ist teilstreitkraftspezifisch entwickelt. Für Heer, Luftwaffe, Marine, die Streitkräftebasis und Sanität. Und es ist jetzt Aufgabe des Generalinspekteurs, auch das noch etwas zusammenzuschieben und abzugleichen. Ich habe heute darauf hingewiesen, dass es durchaus Fähigkeiten zwischen den Teilstreitkräften gibt, die verändert werden. Und wenn ich jetzt die von den Teilstreitkräften genannten Zahlen hier bekräftigen würde durch eine Aussage, dann würden jetzt diese Veränderungen gleich als sozusagen Abweichung von meinen Zahlen gelten. Heute tagt der Militärische Führungsrat und anschließend haben die Teilstreitkräfte ihre leitenden Generäle und Mitarbeiter auch noch mal zusammen und das wird jetzt ein Prozess der nächsten Wochen sein. Ich möchte gerne noch eine Bemerkung sagen, weil ich schon ahne, wie da ein bisschen die Debatte läuft. Wenn gesagt wird, wir verzichten auf 2 Divisionen, gehen von 5 auf 3, dann rechnen viele Leute und sagen, wie viel hat eine Division, also hat das Heer so und so viel weniger Soldaten. Das ist nicht zutreffend. Wenn wir die Zahl der Divisionen verändern, dann wird zunächst einmal die Zahl der Divisionsstäbe verändert. Wenn Sie nämlich gucken, wo sitzt eine Division und fragen, wie viele sitzen denn da, dann kriegen Sie zur Antwort 350 Leute ungefähr. Also bitte verwechseln Sie jetzt nicht, wenn es heißt, Divisionen werden verändert oder Brigaden werden verändert, als wird die bisherige Anzahl von Soldaten, die einer Division zugehörig sind, komplett abgebaut. Sondern wir wollen Stäbe straffen und möglichst viel auch in Truppenstrukturen bringen und möglichst wenig in Stabsstrukturen. Und das führt zu den Zahlen, die ich genannt habe.